Ich hoffe, du erlebst in diesem Jahr, dass das Wort Gottes eine Kraft hat. Dass dich das Wort Gottes trifft und etwas verändert. Das ist das Thema der Predigt, vom Text Markus 4,21. Das Wort Gottes, Evangelium, hat eine Kraft. Es verändert etwas. Es, nach dem Bild von Jesus, bewirkt Frucht in deinem Leben. Es wird dein Leben, deinen Charakter radikal verändern. Es wird deinen Charakter prägen. Es wird Frucht geben in dein Leben. Es wird etwas auslösen. Es wird Liebe wachsen, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Es kommt eine Fülle von Kraft in dein Leben, wenn das Wort Gottes aufgehen wie ein Samen, darf wachsen und Frucht bringen. Es wird ein Potenzial haben, deine Ehe zu verändern. Es wird ein Potenzial haben, deine Beziehungen zu verändern. Beziehungen zu Menschen, Beziehungen zu Sachen, Beziehungen zu Medien. Es wird dich prägen, wie es Kraft hat. Das Lieblingsbild von Jesus, um zu zeigen, dass sein Wort, das Wort Gottes, eine Kraft hat, ist etwas Unscheinbares, ein kleiner Samen. Und er wählt darum das Bild, weil er damit perfekt zum Ausdruck bringen kann, wie fest Gottes Wort Kraft hat, um zu zeigen, wie der Satan dir das Wort Gottes nehmen und die Kraft dir rauben kann. Und schlussendlich zeigt er mit diesem kleinen Samen, wie Gottes Wort tief in dein Herz kommen kann, dass es wirklich Frucht bringt. Das sind die drei Punkte, wo Jesus mit dem Gleichnis vom Sämann dir möchte nachbringen. Das Erste also, er will zeigen, wie fest Gottes Wort eine Kraft hat. Es gibt mega viele Vergleiche in der Bibel zum Wort Gottes. Fast überall kommen sie wieder so repetitiv vor. Eins wird das Wort Gottes als ein Hammer bezeichnet, dann wird es als ein Feuer bezeichnet und schlussendlich als ein Schwert. Das zeigt uns im Grunde genommen die Tiefe vom Wort Gottes, was es kann ausrichten kann. Jesus wählt keines von diesen Bildern, sondern reduziert alles auf einen kleinen, unscheinbaren Samen und sagt, um wirklich zu begreifen, wie gross die Kraft ist, wenn wir ganz ins Kleine gehen und ganz genau hinschauen. Jesus wählt einen Samen dazu und zeigt, das Wort Gottes löst etwas aus. Die Bibel ist von diesem Thema gerahmt. Das Alte Testament fängt an mit der Schöpfung von Himmel und Erde. Und man sieht in keinem Moment von der ganzen Schöpfung, dass Gott sich irgendwie gross zu schaffen macht mit seinen Händen. Sondern er redet und es ist da. Es geschieht alles auf ein Wort von Gott hin. Im Neuen Testament fängt es genau gleich an. Da wird einer Jungfrau, einer Teenage Girl, 14 Jahre, gesagt, du wirst schwanger werden. Auf das Wort Gottes hin passiert es. Und Maria selber kommt in den Lobpreis und sagt, jedes Wort, das von Gott kommt, hat eine Kraft. Und sie hat es physisch an ihrem Körper gespürt. Jetzt, die Christen vergessen das manchmal, was die Nicht-Christen zu gut wissen, dass Worte Kraft haben. Manchmal beschämt es mich, dass wir uns nicht daran erinnern, dass in der Bibel schon gesagt wird, Worte haben Kraft, sondern wir werden belehrt von der Psychologie und von der Esoterik. Sie haben etwas Richtiges erkannt. Die Psychologie hat erkannt, Wörter haben so sehr Kraft, nicht nur psychisch, sondern physisch, dass sie dich den ganzen Tag K.O. schlagen können. Dass sie dir Tränen in die Augen schicken können. Die Psychologie hat das erkannt. Die Esoterik hat nicht nur erkannt, dass Wörter eine Macht haben, sogar mentale Gedanken eine Kraft haben. Wörter, Gedanken haben eine Macht. Und wenn das schon so ist bei den Menschen, wie viel mehr ist es bei Gott? Hast du erfahren, dass Gottes Wort eine Kraft hat in deinem Leben? Das ist mein Wunsch. Wir müssen es erleben in diesem Jahr, dass Gottes Wort eine Kraft hat und in unser Leben kommt. Und das Bild, das Jesus braucht, ist ein kleiner Samen. Weißt du, dass in einem kleinen Samen, in einer Eichel, das Potenzial besteht, eine riesige Eiche zu werden. Und nicht nur das Potenzial, eine riesige Eiche, sondern das Potenzial, die ganze Erdoberfläche zu bevölkern mit Eichen. Das steckt in einem kleinen Samen. Du kannst zu gleichen Bedingungen wie ein Eiche, kannst du einen Hammer begraben und bepflanzen. Du kannst ihn begüssen, du kannst ihn auch liebkosen, du kannst alles Mögliche machen, du kannst ihn düngen. Du wirst keinen Ertrag haben. Es wird keine Frucht bringen, es wird nicht irgendwie ein Hammerbaum wachsen. Es passiert gar nichts. Wieso? Der Hammer hat im Unterschied zum Samen keine Kraft. Wenn man physikalisch ganz richtig sieht, er hat keine Energie in sich. Ein Samen hat eine Kraft in sich, die der Hammer für sich genommen nicht hat. Und darum wählt Jesus nicht Feuer, nicht Hammer, nicht irgend so einen Gegenstand, sondern wählt einen Samen. Und er zeigt, wie Gott in dein Leben rett und rett und rett. Der Peter Stuhlmacher war Neutestamentler in Tübingen. Der hat das Gleichnis vom Sämann umschrieben als das Gleichnis vom verschwenderischen Sämann. Weil für alle, vor allem für jüdische Ohren, es schräg gedünnt hat, dass da ein Sämann geht und fast willkürlich den Samen ausschmeißt. Dass er auf den Boden fällt, wo zertreten ist, wo der Samen gar nicht eingehen kann, dass er ihn dort hinwirft, wo die Dornen aufwachsen, dass er auf felsigen Boden wirft und schlussendlich auch noch einen grossen Teil auf guten Boden. Es ist Verschwendung vom Samen. Es ist, dass Gott sein Wort in dein Leben verschwendet und es bringt leider keine Frucht. Und Gott rett und rett. Bei vielen Christen rettet er fast jeden Sonntag, weil sie jeden Sonntag sich angewöhnt haben, in den Gottesdienst zu gehen. Er rettet und rettet. Siehst du die Fülle vom Wort Gottes in deinem Leben, wenn du zurückschaust auf dein bescheidenes Leben? Wie viel Mal Gott gerettet und gerettet hat. Das ist das Grundcharakteristikum von Gott, dass er rettet. Und zwar nicht deshalb, weil er sich selber gerne gehört reden, sondern weil er dir etwas will schenken. Es ist nicht deshalb, weil er geschwätzig wäre, sondern weil er dich lieb hat. Darum Retter und Retter. Es ist das Grundmuster von ihm. Es ist das Charakteristikum von Gott, dass er rettet. Die Schöpfung ist so entstanden. Du hast gemerkt, im Neuen Testament, jedes Wunder ist auf das hingeschehen, dass Gott in der Regel, dass Jesus in der Regel nur gerettet hat. Es ist das, was Gott in deinem Leben so viel mal tut. Er rett und rett und rett. Hörst es du? Gott wirft ewig viel Samen in dein Leben und möchte, dass es Frucht bringt. Und er zeigt an diesem Punkt, in diesem Gleichnis, dass der Satan am Werk ist, dir den Samen zu stellen, beziehungsweise die Kraft vom Wort Gottes dir zu nehmen. Und es gibt drei Arten, wie das der Satan macht. Jesus nennt den Satan nur einisch. Nämlich dort, wo er im Gleichnis redet, dass der Sämann Saat auf einen vertrampelten Fußweg streut und die Vögel kommen und den Samen aufpicken. Und er sagt, so geht es genau, wenn Gott in dein Leben redet. Sehr oft ist unser Herzensboden vertrampelt, der Samen kommt. Und Satan ist ganz einfach, das Wort zu schnappen, den Samen zu essen, ohne dass der Samen irgendetwas hat können ausrichten. Nachher redet Jesus nie mehr von Satan. In allen zwei weiteren Böden, nämlich im Felsenboden und Dornenboden. Zwar deshalb, weil dort Satan nicht weniger am Werk wäre, aber deshalb, weil er unscheinbarer am Werk ist. Der Teufel hat also drei Strategien. Das erste, er kommt und schnappt das Wort, sobald du gehört hast. Gott redet und redet, aber es gibt keine Reaktion bei dir. Weder emotional, weder willentlich, noch in deinem Denken. Wieso, bis du nicht hörst? Und zwar hören nicht im Sinn von, dass es irgendwo in deinem Hirn eine Reaktion auslöst, sondern es ist nicht in dein Herz gegangen. Du hörst es nicht. Du lässt es nicht an dein Leben nennen. Die erste Strategie vom Teufel ist ganz einfach. Es zeigt nämlich nicht seine besondere Gemeinheit, sondern einfach, dass er gerade das wegnimmt, was bei dir einfach brach liegt. Er macht sich zu Nutzen, wie unser Herz in der Regel aussieht. Von Natur aus ist das menschliche Herz verschlossen für das Wort Gottes. Es ist ein niedertrampelter Weg, wo das Wort Gottes gar nicht reinkommt. Und Gott redet und redet, aber man hört es nicht. Das ist Natur für jeden Mensch. Und zwar deshalb, weil er seine Wege ist selber gegangen. Der Mensch von seiner Natur aus will seinen Weg selber gehen. Und er geht seinen Weg so viel Mal, dass er fest getrampelt ist. Und wenn Gott jetzt redet, passiert nichts. Satan kommt und nimmt es weg. Der Samen kann nicht ins Herz eindringen, weil das Herz fest getrampelt ist für das Wort Gottes. Ich wollte vor einiger Zeit in Riechen noch Rüebli anpflanzen. Und das war an sich eine einfache Sache. Ich musste kleine Furchen ziehen, dann musste ich ein Samenband reinlegen, ein bisschen mit Erde zudecken und Licht andrücken. Ich habe kein einziges Rüebli geerntet. Obwohl ich jeden Tag gegangen bin, schauen. Ich habe jedes kleinste Gräsli untersucht, ob jetzt da nicht etwas kommt. Es ist einfach nichts passiert. Ich habe es gedrängt, ich habe es mit meiner Herzenswärme habe ich es hervorbringen wollen. Meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht, was das Problem war. In Übereifer habe ich die Samen mit lehmiger Erde einbetoniert. Obwohl der Samen gesagt war, so in die Erde nie kam. Ich habe es ihm verunmöglicht, ich habe es niedertrampelt. Und das ist mit unserem Herz. Wir trampeln unser Herz manchmal so, dass nichts wachsen vom Wort Gottes. Obwohl wir es hören, nichts hervorkommt. Das ist die Taktik vom Satan. Er behält dich am Samstag Abend lang wach, sodass du am Sonntag zu müde bist, um zu hören. Er schickt Streit in deine Familie, bevor du in den Gottesdienst will gehen. Und es ist dir unmöglich, das Wort Gottes zu hören, dass es Frucht bringt. Und wenn du scheinbar bereit zum Wort Gottes bist gekommen, dann wird er dich mit Ablenkungen plagen, dass du die Botschaft verpasst. Du störst dich an einem Kleid von einer Person, man stört sich an einer Aussage, die theologisch falsch ist vom Pfarrer, man fühlt sich verletzt, weil jemand einem borstig begegnet ist und man kann nicht mehr zulassen. Und das Traurige ist, manchmal ist man zu Recht verletzt. Manchmal stört man sich vielleicht sogar zu Recht. Oder manchmal hat man sogar wirklich etwas entdeckt, was theologisch falsch ist. Und dann hat der Teufel eine doppelte Freude. Er kann sich nämlich nicht nur daran freuen, dass er dir das Wort nehmen kann, sondern kann sich sogar noch daran freuen, dass du über dein Recht hin dich über andere erhebst und dich besser machst. Das ist das Erste. Der Teufel nimmt das Wort sofort weg. Das Zweite, der Teufel nimmt es nicht sofort weg, sondern er wartet ein bisschen zu, aber wenig später und nicht weniger erfolgreich nimmt er dir die Kraft, dass der Samen nicht aufgehen kann. Und das ist die eigentliche Tücke. Jetzt sieht man gar nicht mehr, dass Satan am Werk ist. Darum nennt ihn Jesus auch nicht mehr. Der Teufel nutzt nämlich die Hauptschwäche vom Menschen aus, in diesem Punkt. Und Jesus nennt die Hauptschwäche vom Menschen, er ist wetterwendisch. Das heisst, je nach Wetter orientiert sich der Mensch neu. Ist es schön, zieht er weg. Ist es grusig, zieht er sich zurück. Er ist wetterwendisch. Oder man kann es anders übersetzen, der Mensch ist ein Kurzzeit-Enthusiast. Er lässt sich mega schnell begeistern für etwas. Aber es ist nicht tief genug gedrungen. Begeisterung verfleucht sich im nächsten Augenblick. Jesus sagt, das ist die Taktik, die der Satan ausnutzt, dass wir Menschen Kurzzeit-Enthusiasten sind. Es kann sein, dass du in einem Moment von spontaner Begeisterung berührt bist worden vom Wort Gottes. Du hast es gehört und es hat Freude in dir ausgelöst. Du bist in einem Lager gewesen, du bist in einem Gottesdienst gewesen, du hast ein Buch gelesen, ein geistliches Erbauungsbuch, oder du hast vielleicht sogar Bibeln aufgeschlagen und es hat dich wie aus heiterem Blitz getroffen und du hast gespürt, Gott redet zu mir. Und es hat eine spontane Begeisterung hervorgerufen. Es ist leider nur ein kurzer Moment, wo die Begeisterung besteht. Denn der Teufel macht Folgendes. Er zeigt dir auf Begeisterung hin Probleme. Das ist das, was Jesus sagt. Es werden Schwierigkeiten und Probleme kommen und du wirst deine Begeisterung im Nu vergessen haben. Ich möchte ein Beispiel bringen. Es mag sein, dass du im Moment von besonderer Berührung von Gott gemerkt hast, wie wichtig das Gebet ist. Du hast gesehen, im Gebet steht Himmel und Erde auf dem Spiel. Ich möchte das auf das Gemeindegebet übertragen. Du hast vielleicht verstanden, wie wichtig das Gebet der Gemeinde ist, dass man zusammen betet. Und du hast dich entschlossen, ja, dem Gott will ich meine Zeit schenken, dass ich mit der ganzen Gemeinde flehe, dass er Himmel und Erde bewegt, dass etwas passiert. Was macht der Teufel? Er wird nicht da dagegen ankämpfen, was du gespürt hast, sondern er wird dir Probleme zeigen. Das Erste, was er macht, wird sein, er wird dir zeigen, oh, du hast eine grosse Prüfung, du hast einen grossen Auftrag, den du erledigen musst, du hast irgendein Projekt, das du unbedingt beenden musst. Und der wird dich fragen, wo hast du Zeit, dass du dich genügend kannst vorbereiten auf das, was du machen musst. Und er wird dich nicht fragen, wie ist es genau mit dem Gebet, sondern fängt an einem anderen Punkt an. Er wird fragen, wie sieht es aus mit dem Ausgang oder mit deiner Fernsehserie? Kannst du die vielleicht auf der Seite lassen, um dann können an deinem Problem zu arbeiten? Du wirst sagen, nein, das kann ich nicht. Da sind auch andere Leute davon abhängig. Und es gibt mir Gemeinschaft, das gibt mir Erholung. Okay, dann fragt er, ja, kannst du das Nationalligaspiel rauslassen? Nein, das ist meine Mannschaft, die steht und fällt mit meinem Einsatz. Das Dritte wird sagen, okay, wie sieht es aus mit dem Sport? Du wirst sagen, nein, ich brauche körperliche Ertüchtigung. Es ist nicht nur für meinen Körper, sondern auch für meine Psyche gut. Und er wird nie fragen, wie sieht es aus mit dem Gemeindegebet. Sondern die Antwort geben wir uns selber, dass wir denken, ja, im Gemeindegebet, ich schade niemandem. Schlussendlich verpasse ich nichts. Und ich kann zusätzlich all die anderen Dinge erledigen, die auch wichtig sind in meinem Leben. Wir sind Kurzzeit-Enthusiasten und der Teufel wird uns Probleme zeigen, von denen wir uns ablenken lassen. Das war das Zweite. Das Dritte, wenn er merkt, dass er mit dem Problem bei dir nicht in Schlag kommt, dann wird er das Gegenteil versuchen. Er wird dir die Vorteile zeigen, die du kannst haben in deinem Leben. Jesus sagt, andere sind die Samen, bei denen unter die Dornen gesät ist. Die hören das Wort und jetzt die Sorgen der Welt, der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Wenn der Teufel dir nicht Nachteil zeigen kann und dich damit überzeugen kann, dann wird er dir Vorteil zeigen. Er wird dir zeigen, für was du alles noch sorgen kannst in deinem Leben. Was wichtig ist, was du jetzt solltest machen, wo du musst dafür besorgt sein. Er wird dir den Reichtum aufs Herz legen und wird dir zeigen, streb nach dem, streb nach Luxus, streb nach Geld, nach Reichtum. Oder wird dir zeigen, was du gern machst, Lust. Und er veranlasst dich, das Gute zum Schlechten zu brauchen. Er veranlasst dich, die Sorgen oder nach Reichtum dich zu wenden oder nach deiner Lust. Und all die drei Sachen haben eins gemeinsam. Sie sind nimmer satt die Pflanzen von deinem Lebensgarten. Sie sind wie Dornen. Sie werden dir alle Nährstoffe aus deinem Herzensboden nehmen, dass kein Nährstoff mehr da ist für das Wort Gottes, dass es aufgehen kann. Sorgen können uns überwältigen. Also ich habe gemerkt, Sorgen haben so eine Kraft, dass sie mich vom Schlaf hindern können. Obwohl mein Körper Schlaf bräuchte, dass ich im letzten Jahr nächtelang wach war, einfach weil ich mich gesorgt habe. Bei anderen ist es so, dass sie merken, dass Reichtum alle Kraft von einem wird nehmen. Oder dass die Lust und die Befriedigung von der Lust alles wird rauben. Aber Jesus nennt das eine Täuschung. Es täuscht uns immer etwas vor. Man wird nämlich nie genug gesorgt haben. Man kann gar nicht genug vorsorgen. Man wird nie genug Geld haben und wird seine Lust nie befriedigen können. Lust ist in sich etwas, das immer wieder neu kommt. Es sind nimmer satt die Pflanzen von unserem Lebensgarten. Und so verhindert Satan, dass das Wort Gottes tief in unser Leben gehen kann und Frucht bringen kann. Und das ist der Punkt, das Letzte. Jesus vergleicht jetzt das Wort Gottes mit dem Samen, um uns zu zeigen, wie denn die Kraft in unser Leben kommen kann. Und er sagt eigentlich viermal das Gleiche. Das Wort Gottes muss tief in dein Leben eingearbeitet werden. Du musst es einarbeiten. Du musst es hören, du musst es hören. Es fängt an mit Denken. Das menschliche Herz besteht aus drei Schichten. Die erste Schicht ist das Gefühl. Die zweite Schicht ist der Wille. Und die dritte Schicht, die innerste Schicht, ist die Gesinnung oder das Denken. Und Gott arbeitet sich durch alle Schichten durch. Und am fruchtbarsten ist es im Zentrum, in deiner Gesinnung. Wenn das Wort Gottes in deine Gesinnung kommt, dann bringt es Frucht. Aber Gott sagt darum nicht, also fangen wir nur bei der dritten Ebene an, sondern er nutzt alle Ebenen, um dir zu zeigen, was das Wort Gottes für eine Kraft kann haben. Und es fängt an mit dem, dass du zulässt. Wenn du erleben willst, dass das Wort Gottes eine Kraft entfaltet in deinem Leben, musst du zulassen. Ich habe gesagt, das Grundcharakteristikum von Gott ist, dass er redet. Er redet die ganze Zeit, also fast die ganze Bibel steht. Und Gott redet und das Wort von Gott ist geschehen. Und von Jesus hört es unaufhörlich nicht auf, das heisst, und Jesus geht hier und predigt. Und so fängt interessanterweise auch unser Gleichnis an. Nämlich heisst, und Jesus fing abermals an, am See zu predigen. Und das erste Wort, das er braucht, das er auf die Leute eingeht und das Gleichnis sagt, ist, hört, Ausrufezeichen. Jesus trifft genau auf den Punkt, wo der Kern der Sache liegt, in unserem Hören. Es ist das, was die Bibel überall sagt. Im Alten und Neuen Testament ist immer wieder mal die Frage, ja, was ist denn das Wichtigste, das grösste Gebot? Auch Jesus wird das einmal gefragt und er zitiert jetzt das Alte Testament. Und das höchste Gebot, das lautet so, hört, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben und deinen Nächsten. Der erste Befehl vom höchsten Gebot, vom wichtigsten Gebot Gottes ist nicht, du sollst Gott lieb haben und deinen Nächsten, sondern lass zu. Hört. Es fängt an mit unserem Hören. Christen sind manchmal so sehr mit ihrem eigenen Reden beschäftigt, dass sie nicht mehr zulassen können. Ihnen fehlt Stille. Und in der Stille steckt Kraft zur Begeisterung und zum Staunen. Es hat einmal der Klaus Eickhoff eine von seinen Predigten zum Korrekturlesen gegeben. Einem guten Freund hat sie eingeschickt. Nach einiger Zeit hat er sie wieder zurückgeschickt bekommen. Es war spannend, was er für Tipps hat, wie seine Predigt noch mehr Kraft kann haben. Und er hat auf der ersten Seite angefangen zu schauen, es war nichts eingetragen gewesen. Auf der zweiten Seite war auch nichts eingetragen gewesen. Auf der dritten Seite auch keine Randbemerkung, gar nichts. Und dann hat er gedacht, oh, die wird wahrscheinlich phänomenal gewesen sein, meine Predigt, oder? Wahrscheinlich ist mein Kollege ein bisschen nüchtern und macht nicht einmal ein Smiley irgendwo nebenzu oder ein Ausrufezeichen. Und er kommt auf die letzte Predigt unter Zusammenfassung und dort steht ein kleiner Satz. Du hast noch zu wenig gestaunt. Sein Kollege hat ihn auf etwas aufmerksam machen. Du redest und redest und redest. Du hast gar keine Zeit gehabt zum Hören. Du hast noch nicht gestaunt. Der Mensch muss lernen zu staunen. Die Christen müssen lernen, wieder zu staunen über das Wort Gottes. Manchmal entsetzt und begeistert mich kleine Kinder. Ich war vor kurzem an einer Geburtstagsparty von meinem Vater. Dem sein Sohn ist mit dem Großvater in die Ecke gehockt und sie haben zusammen ein Büchlein angeschaut. Und das Kind hat eine unglaubliche Liebe zur Monotonie gehabt. Nämlich, nachdem die letzte Seite kaum beendet war, sagt das Kind, erzähl es nochmal. Erzähl es nochmal. Ich will es nochmal hören. Und das ist dreimal so gegangen. Und ich weiss noch, als kleiner Bub, ich habe meine Kassettchen 100-mal gelassen. Ich konnte sie mitsprechen, ich konnte sie auswendig können. Wir brauchen den ewigen Appetit der Kinder, dass wir bei Gott immer wieder sagen, red nochmal, red nochmal, red nochmal, sag es nochmal, gib es mir nochmal. Das ist das, hört. So fängt Jesus Gleichnis an. Und dann zeigt er, wie denn Gott redet, auf was wir hören können. Gott fängt bei der ersten Stufe an, bei unseren Gefühlen. Dort fängt er an zu reden. Wenn Gott zu dir anfängt zu reden, und so fängt er in der Regel immer an, er wird deine Gefühle ansprechen. Du wirst plötzlich erfassen, du wirst merken, jetzt hat Gott zu mir geredet. Es mag sein, dass du aus Verzweiflung mal einfach die Bibel aufgeschlagen hast und dir ist ein Vers entgegengekommen oder deine Augen sind gerade willkürlich auf einen gefallen und er hat dich ins Leben nie getroffen. Er hat deine Gefühle bewegt. Oder du hast eine stille Zeit gemacht und es hat dich wie vom Blitz erfasst. Gott hat in deine Gefühle eingeredet. Es ist die erste Instanz, die Gott wählt. Dass du emotional berührt bist worden. Aber es ist nicht der Hauptweg, weil der Mensch kurzzeitenthusiast ist. Die Gefühle sind die letzte Instanz für unsere Seelenstruktur. Sie sind aber umso wichtiger für uns. Aber das Problem ist, dass wir alles auf sie setzen. Gott fängt auch dort an, aber will sagen, das ist nur die erste Struktur von deinem Herz. Es geht noch tiefer als deine Gefühle. Und das Zweite ist, Gott wird auf deinen Willen einreden. Vielleicht hat er es bei dir schon geschafft, dass er deine Gefühle angesprochen hat, dass du gemerkt hast, Gott, jetzt hat es mich berührt. Dann wird er die nächste Ebene wählen. Er will dein Willen ansprechen. Und wie macht er das? Er macht das, indem er immer wieder das Gleiche sagt. In Jeremia 7 sagt Gott, ich rede immer und immer und immer wieder das Gleiche zu meinem Volk, bis sie werden hören. Gott wird nie 100 Baustellen in deinem Leben auftun und an allen arbeiten, sondern er wählt sich eine Baustelle in deinem Leben aus und dort arbeitet er. Er klopft immer an die gleiche Stelle, weil er will dein Willen gewinnen. Und er macht das so lange, bis du los bist. Vielleicht erlebst du, dass du ständig das Gleiche hörst. Jeder Predigt schwingt das Gleiche wieder an. Immer wenn du stille Zeit machst oder wenn du darüber nachdenkst. Das ist, weil Gott an deinem Willen am Arbeiten ist. Er will etwas, das du machst. Und er wird nicht loslassen. Und er wird keine neue Baustelle auftun, bis du dort drauf eingegangen bist. Also Gott schafft erstens an deinem Gefühl. Zweitens geht er ein bisschen tiefer und wird intensiver. Dann geht er an deine Wellen. Und das Letzte ist, er nimmt sich deine Gesinnung in Beschlag. Und das sagt das Neue Testament sehr oft. Wo wir müssen berührt werden, ist unsere Gesinnung. Römer 12, Vers 1. Wir müssen erneuert werden in unserem Denken, in unserem Herz. Ganz zu innerst. Gefühle werden schnell erregt. Beim Willen ist Gott hartnäckiger. Aber dass es wirklich Frucht bringt, musst du deine Gesinnung ändern. Dort schafft Gott so, wenn Gott etwas auslösen will in deinem Leben, wird er es nie ohne dich machen. Es reicht nicht, dass du einfach zurücklehnst und betest. Wenn Gott etwas auslösen will in deinem Leben, dann macht er es nie ohne dich. Es braucht es, dass du intensiv darüber nachdenkst, dass du auswendig lernst, dass du hörst und es fängt an mit Denken. Das Evangelium wird eine Kraft in dein Leben kommen, wenn du willst denken, wenn du dran schaffst und hörst, wenn du dir Zeit nimmst für das Wort Gottes. Das ist die höchste Form. Und sie wird immer wieder den Menschen präsentiert. Psalm 1. Glücklich ist, wo über das Wort Gottes nachsinnt, sogar eigentlich wörtlich darüber murmelt, Tag und Nacht. Und jetzt kommt der Vergleich, der ist wie ein Baum, pflanzt an Wasserbach und wird viel Frucht bringen. Das ist genau das Bild, das Jesus nimmt und sagt, und du wirst Frucht bringen, 30, 60 und 100-fach, wenn du darüber nachdenkst, über das Wort Gottes, wenn du es liebst, wenn du sagst, mit dem stirb und falle ich. Wenn mir jemand das nimmt, dann bricht mein Herz. Ich bin manchmal fasziniert. Ich habe alte Seelsorge gemacht und bin oftmals am Bett gelegen von älteren Personen. Einmal am Bett von einer Frau, die hat Wasser in der Lunge gehabt, hat nicht mehr lange gelebt. Aber ich habe etwas erlebt. Sie war dement, die hat gar nicht gewusst, dass ich schon mal gekommen bin oder dass ich nicht eine neue Person bin, sondern dass sie mich eigentlich kennt. Ich habe erlebt, dass ich dann ein Bibelwort aufgeschlagen habe und ich habe ihr einen ganzen Psalm vorgelesen. Und auf das Mal wird sie klar und redet, als wüsste sie noch alles auf der Welt. Sie hat das Wort zu Herzen genommen. Sie hat den Psalm auswendig gelernt in ihrer Jugend. Und so tief ihr Herz genommen, dass sie es im Sterbensmoment noch gehabt hat, wie wenn sie jung gewesen wäre. Das ist der Moment. Du musst das Wort Gottes nehmen und in dich einarbeiten und es wird Frucht bringen. Es wird dein Leben verändern. Das Problem ist das, die meisten Christen leben auf Ebene 1 und 2. Sie leben auf der Ebene vom Gefühl und auf der Ebene, dass Gott ständig das Gleiche sagt. Aber sie reagieren nicht darauf. Umgekehrt, der Teufel zeigt uns meistens nicht Probleme in unserem Leben, sondern er tut mit dem Gegenteil bei uns arbeiten und hat mega Erfolg in unserer westlichen Welt. Nämlich mit dem, dass er uns Vorteile schenkt und zeigt. Gott möchte, dass du sein Wort einarbeitest und einarbeitest und einarbeitest. Und dann wird es Frucht bringen. Es wird dein Leben verändern. Und es wird alles von deinem Leben wählen und einnehmen. Es wird das Beste sein, was du kannst haben. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du redest und redest und redest und nie müde wirst zum Reden und dich nie verdriessest, weil wir so schlecht hören. Wenn wir beschäftigt sind mit unserem Denken, beschäftigt sind mit unseren Gefühlen, beschäftigt sind mit unseren eigenen Wegen, wo wir unseren Herzensboden niedertrampeln, dass wir schlussendlich gar nicht mehr hören können. Und ich bitte dich, dass du eine Faszination weckst, die tiefer geht als unsere Gefühle. Eine Faszination von deiner Herrlichkeit, die alles in Schatten stellt, alle Probleme und alle Vorteile, wo dein Wort eine Gewalt hat, wo unser Leben wird verändern wird. Dass wir auf dem Sterbensbett noch in einem Moment klar und nüchtern sind, dann, wenn wir uns an dein Wort besinnen können. Ich bitte dich, dass wir erleben dürfen, dass dein Wort sich in uns einarbeitet und Kraft entfaltet. Dass du uns selber das gibst, was du befiehlst. Dass du uns gibst, dass wir es einarbeiten wollen. Dass wir uns das zu Herzen nehmen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du an unserem Leben am Werk bist. Bringst du zum Ende. Amen.